Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 8 und 9 der Sure 48, Fath.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم.
Der erste Vers ist an den Propheten gerichtet und weist auf den Grund seiner Sendung hin. Der zweite aber an die Menschheit und das, was ihr geraten ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir entsandten dich als Zeugen und Überbringer froher Botschaft und als Warner, auf dass ihr an Gott und seinen Gesandten glaubt, diesen beisteht, ihn würdigt und Gott lobpreiset, des Morgens und des Abends.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 7. Mai 2022, gleich dem 17. Odi Behesht 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt unsere Sendereihe »So wird gesagt«. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Warum ist die kurdische Stimme bei den kommenden Präsidentschaftswahlen wichtig?« Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Außenminister macht Politik des maximalen Drucks der USA für gegenwärtige Lage bei Wiener Atomgesprächen verantwortlich. Iran: Kampf gegen die Usurpatorin von Al-Quds ist das legitime Recht des palästinensischen Volkes. Und Hamas: Morddrohung des zionistischen Regimes schüchtert uns nicht ein. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Außenminister macht Politik des maximalen Drucks der USA für gegenwärtige Lage bei Wiener Atomgesprächen verantwortlich. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian hat am Freitagabend in einem Telefonat mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres die falsche Politik des maximalen Drucks der USA für die aktuelle Lage in den Wiener Gesprächen verantwortlich gemacht. Amir Abdollahian und Guterres erörterten dabei regionale und internationale Entwicklungen, darunter die Situation im Jemen, in Afghanistan, in der Ukraine und Verhandlungen zur Aufhebung der Sanktionen. Der Außenminister der Islamischen Republik Iran wies zwar auf die Fortsetzung des Botschaftenaustauschs zwischen Iran und den Vereinigten Staaten über die Europäische Union hin, machte aber die falsche Politik des maximalen Drucks der USA auf die aktuelle Situation verantwortlich, kritisierte den jüngsten nicht bindenden Beschluss des US-Kongresses und forderte eine dauerhafte, starke und gerechte Einigung als Voraussetzung dafür, dass die US-Regierung eine realistische und mutige Entscheidung treffen könne, um den falschen Ansatz der Vergangenheit wieder gut zu machen. In diesem Telefonat verwies der iranische Außenminister auf die Herstellung des vorübergehenden Waffenstillstands im Jemen, sprach sich für dessen Fortsetzung aus und forderte die Erfüllung von Verpflichtungen aufgrund des vorübergehenden Waffenstillstandsabkommens und die Aufhebung der humanitären Belagerung. In einem anderen Teil des Gesprächs bezeichnete Amir Abdollahian die humanitäre und Sicherheitslage in Afghanistan als sehr besorgniserregend und hob die Notwendigkeit hervor, eine umfassende Regierung unter Beteiligung aller ethnischen Gruppen in Afghanistan zu bilden. Mit Verweis auf die Zunahme von Terroranschlägen in Afghanistan und die durch die Armut in diesem Land verursachten Probleme betonte der iranische Außenminister die Notwendigkeit, das blockierte Eigentum des afghanischen Volkes freizugeben. In diesem Telefonat äußerte der UN-Generalsekretär die Hoffnung auf die Fortsetzung der Wiener Gespräche und das Erreichen einer günstigen Einigung und wies auf die Bedeutung politischer Initiativen in den Verhandlungen über die Aufhebung der Sanktionen hin. Guterres lobte ferner die konstruktiven Bemühungen und Positionen der Islamischen Republik Iran bei der Unterstützung des Waffenstillstands im Jemen. Der UN-Generalsekretär drückte außerdem die Hoffnung aus, dass durch die Beseitigung der Hindernisse Flüge vom Flughafen Sana'a und Kommunikation zwischen den Provinzen im Jemen wiederhergestellt werden und der vereinbarte Waffenstillstand eingehalten wird. Guterres hob außerdem die Bedeutung der Bildung einer inklusiven Regierung in Afghanistan hervor, dankte der Islamischen Republik Iran für ihre konstruktive Rolle bei der Aufnahme afghanischer Flüchtlinge sowie für die humanitäre Hilfe an die Flüchtlinge. Iran: Kampf gegen die Usurpatorin von Al-Quds ist das legitime Recht des palästinensischen Volkes. Aus der Sicht der Islamischen Republik Iran ist der Kampf gegen die Usurpatoren von Al-Quds, Jerusalem und Palästina ein natürliches, legitimes und legales Recht des palästinensischen Volkes. Said Khatibzadeh, Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran, verurteilte gestern die wiederholten Übergriffe der Zionisten auf die Al-Aqsa-Moschee und den brutalen Angriff der Sicherheitskräfte des zionistischen Regimes auf Gläubige und Verteidiger palästinensischer heiliger Stätten und erklärte: Die Besatzung und die Besatzer neigen ihrem Niedergang zu und der Kampf gegen die Besatzer von Al-Quds und Palästina ist ein natürliches, legitimes und legales Recht des palästinensischen Volkes. Des Weiteren wies der Sprecher des iranischen Außenministeriums auf die Eskalation der israelischen Aggressionen und Aktionen in den besetzten palästinensischen Gebieten hin und rief das palästinensische Volk, Nationen, Regierungen und regionale und internationale Gremien dazu auf, dem palästinensischen Volk bei der Selbstverteidigung und der Konfrontation mit den zionistischen Besatzern zu helfen. Khatib Zadeh betonte abschließend die Notwendigkeit der Einheit der islamischen Welt, um Palästina zu verteidigen und die Al-Aqsa-Moschee zu retten, und beschrieb die Normalisierung der Beziehungen zum israelischen Apartheid-Regime als eine Ermutigung, die die Zionisten dazu bringt, Gewalt in den besetzten palästinensischen Gebieten zu intensivieren. Zusammenstöße zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften und Extremisten im besetzten Al-Quds und in der Nähe der Al-Aqsa-Moschee, die zu Beginn des heiligen Monats Ramadan begannen, dauern noch an. Hamas, Morddrohung des zionistischen Regimes schüchtert uns nicht ein. Die Morddrohungen des zionistischen Regimes schüchtern nach Angaben eines Mitglieds des Politbüros der islamisch-palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas die Palästinenser nicht ein. Ezzat al-Rashq, ein Mitglied des Hamas-Politbüros, sagte am gestern Abend dazu in Gaza: Die israelische Kampagne von Drohungen und provokativen Aktionen zur Ermordung von Yahya al-Sambar, dem Leiter der politischen Bewegung der Hamas im Gazastreifen oder einem der Führer der Bewegung, macht uns oder den Hamas-Kräften keine Angst. Diese Drohungen seien ein erfolgloser Versuch, die verängstigten Siedler zu beruhigen, fügte er hinzu. Diese Drohungen verstärken nur unsere Entschlossenheit, Al-Quds, Jerusalem und die Al-Aqsa-Moschee bis zur Befreiung des letzten Stücks unseres besetzten Territoriums zu verteidigen. Zuvor hatten einige ehemalige Vertreter und Funktionäre des israelischen Regimes und seiner Medien zur Ermordung des Anführers der palästinensischen islamischen Widerstandsbewegung in Gaza aufgerufen. Der Chef der Hamas in Gaza hatte zuvor gesagt: Das Schwert von Rutz wird bis zur Befreiung Palästinas und der Rückkehr der Palästinenser in dieses Land niemals in die Scheide gesteckt. Er forderte die Bildung einer nationalen Widerstandsfront, um die Rechte des palästinensischen Volkes in Al-Quds zu verwirklichen, die Existenz von Arabern und Palästinensern zu bewahren, die Siedlungen im Westjordanland zu stoppen und die Rechte seiner Bewohner zu gewähren, die Belagerung von Gaza zu durchbrechen und die Rückkehr der Flüchtlinge zu ermöglichen. Russland bestellt den britischen Botschafter ein. Das Außenministerium der Russischen Föderation hat den britischen Botschafter in Moskau eingestellt. Das russische Außenministerium hat am Freitag den britischen Botschafter vorgeladen und betont, Moskau werde entschieden und hart auf alle Sanktionen reagieren. Die britische Regierung, als einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine, hat in den letzten Tagen eine Reihe von Sanktionen gegen Russland verhängt. Die britische Außenministerin forderte am Donnerstagmorgen einen Stopp der Energieimporte, einschließlich Öl und Gas, aus Russland. »Der Krieg in der Ukraine ist unser Krieg und der Krieg aller«, sagte Liz Truss in ihren antirussischen Bemerkungen. Einen Tag später sagte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace, dass der russische Präsident Wladimir Putin plane, während der Parade am 9. Mai zur Feier des Sieges Russlands im Zweiten Weltkrieg eine neue Angriffsrunde gegen die Nazis in der Ukraine anzukündigen. Russland wies diese Behauptung umgehend zurück. Russlands Außenminister hat westliche Sanktionen gegenüber dem Willen des russischen Volkes als unwirksam bezeichnet. Sergei Lavrov, der gestern bei einer Abschiedszeremonie für Pensionierte des russischen Außenministeriums sprach, erklärte: »Keine Bestrafung oder Sanktion kann den Willen des russischen Volkes brechen, die historischen Tatsachen und die legitimen Interessen dieses Landes zu verteidigen.« Nach provokativen NATO-Aktionen an seiner Grenze startete Russland am 24. Februar eine militärische Sonderoperation in der Ukraine. Westliche Länder, insbesondere die Vereinigten Staaten, haben nicht nur zum Abbau von Spannungen und zur Beendigung des Konflikts in der Ukraine nicht beigetragen, sondern haben ganz im Gegenteil die Unruhen weiter angeheizt, indem sie Ausrüstung und Waffen geschickt und Druck auf Russland ausgeübt haben. Ukraine-Krieg. WHO prüft Schließung ihres Moskauer Sonderbüros. Zeitgleich mit dem Besuch des Generaldirektors der Weltgesundheitsorganisation WHO, Adhanom Ghebreyesus, in der Ukraine, hat das Europabüro dieser Organisation angekündigt, dass es in den kommenden Tagen einen von den meisten WHO-Mitgliedern unterstützten Resolutionsentwurf prüfen werde, der die Schließung des WHO-Sonderbüros in Moskau empfehle. Adhanom Ghebreyesus gab gestern seine Ankunft in Kiew auf Twitter bekannt und schrieb: Als jemand, der als Kind Krieg erlebt hat, verstehe ich, wie sich Kinder und Erwachsene fühlen, die im Krieg sind. Unterdessen berichtete AFP, dass 43 der 53 Mitgliedsländer der Weltgesundheitsorganisation in Europa einen Resolutionsentwurf zur Schließung des WHO-Büros für nicht übertragbare Krankheiten in Moskau unterstützt haben. Aus diesem Grund wird die Organisation voraussichtlich am 10. Mai mit der Überprüfung des Resolutionsentwurfs beginnen. Im Resolutionsentwurf heißt es: Der Krieg in der Ukraine hat verheerende Auswirkungen auf das Gesundheitssystem des Landes. In dem Entwurf wird zudem der militärische Angriff Russlands auf die Ukraine, einschließlich Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen, verurteilt und gefordert, das Europäische WHO-Büro für die Prävention und Bekämpfung nicht übertragbarer Krankheiten in ein anderes Land zu verlegen. In dem Resolutionsentwurf wird außerdem eine vorübergehende Aussetzung aller Treffen, Konferenzen oder Seminare in Russland, einschließlich technischer Treffen, gefordert, bis eine friedliche Lösung des Konflikts in der Ukraine erreicht sei und Russland seine Streitkräfte aus der Ukraine abgezogen habe. Dem Bericht zufolge kommt die Schließung des normalen Büros der Weltgesundheitsorganisation in Moskau nicht in Frage und dieses Büro wird weiter betrieben. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist bewölkt bei Temperaturen um 18 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 10, Mashhad 23, Isfahan 18, Shiraz 19 und Bandar Abbas 29 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe So wird gesagt. Gute Unterhaltung.
Gesagt.
Liebe Hörerfreunde, unsere heutige Erzählung handelt von einem Schakal. Neben einem Garten lebte ein Schakal. Jeden Tag kroch er durch ein Loch in der Mauer in den Garten hinein, stahl Früchte und richtete Schäden an. Der Gärtner aber lauerte ihm auf. Als der Schakal wieder in den Garten gekrochen war, traktierte er den Dieb gehörig mit seinem Knüppel. Der Schakal fürchtete um sein Leben. Daher stellte er sich tot, damit der Gärtner von ihm ablässt. Der Gärtner schleppte den Schakal vor das Gartentor und ließ ihn dort liegen. Es dauerte eine Weile, bis der Schakal sich etwas erholt hatte. Aus Angst vor dem Gärtner entschloss er sich, eine andere Behausung zu suchen. Der Wolf im Wald war ein alter Bekannter von ihm. Als der Wolf den Schakal erblickte, fragte er ihn sofort, warum er so elend aussehe.
Der Schakal antwortete: »Oh, das ist eine lange, traurige Geschichte. Ich will dich damit nicht bekümmern. Das Wichtigste war mir, dich nach langer Zeit wiederzusehen. Der Wolf rief: »Ich habe vor 3 Tagen Beute gemacht, aber davon ist nichts mehr übrig. Ausgerechnet heute, wo du, mein lieber Gast, gekommen bist, habe ich nichts zu essen im Hause. So muss ich dich eine Weile alleine lassen und auf die Jagd gehen.« Der Schakal sagte: »Ganz in der Nähe kenne ich einen Esel. Ich werde ihn herbeilocken. Wenn du ihn erlegen kannst, dann haben wir für mehrere Tage etwas auf Vorrat.« »Mach das«, erwiderte der Wolf. Der Schakal kehrte zum Dorf zurück. Vor der Mühle am Dorfrand stand ein Esel. Man hatte ihm gerade die schwere Last abgenommen und darüber war er sichtlich erleichtert. Zuerst grüßte der Schakal ganz freundlich den Esel und sagte dann: »Wie lange noch willst du Sklave der Menschen sein? Hör, ich lebe ganz in der Nähe auf einer schönen Wiese. Möchtest du nicht mitkommen? Es wird dir dort gefallen.« Der Esel schloss sich dem Schakal an. Der Schakal sagte: »Ich bin sehr müde. Kannst du mich tragen?« Der Esel hatte nichts dagegen. Langsam näherten sich die beiden dem Waldrand. Der Esel hatte von Weitem schon den Wolf zwischen den Bäumen entdeckt. Da machte er sich Vorwürfe, dass er so unklug gewesen war, und überlegte, was er jetzt machen sollte. Er blieb stehen und sagte zum Schakal auf seinem Rücken: »Du hast recht, es ist hier sehr schön. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich darauf vorbereitet, hier zu bleiben. Aber ich muss umkehren und mir meine Sachen holen. Morgen komme ich wieder.« »Weißt du, mein Vater hat mir ein Buch mit guten Ratschlägen hinterlassen. Wenn das nicht abends unter meinem Kopfkissen liegt, träume ich in der Nacht schlecht.« Der Schakal dachte, wenn er den Esel alleine gehen lässt, wird er nicht mehr wiederkommen. Also entschloss er sich, ihn zu begleiten. Er sagte also: »Es ist richtig, was du vorhast. Ich komme mit. Kannst du die Ratschläge auswendig und mir darüber berichten?« Da sagte der Esel: »Es gibt 4 wichtige Ratschläge.« Der erste lautet, dass ich das Buch mit Ratschlägen immer dabei haben soll. Aber die 3 anderen Ratschläge habe ich mir nicht gemerkt. Wenn wir zurück sind, werde ich sie dir vorlesen. Der Esel begann zu laufen, bis sie nah beim Dorf waren. Da sagte er zum Schakal: »Du, die anderen 3 Ratschläge sind mir eingefallen. Willst du sie wissen?« »Ja«, sagte der Schakal. Da sagte der Esel: »Der 2. Ratschlag lautet: Wenn etwas Schlimmes bevorsteht, dann fürchte dich davor, dass noch etwas Schlimmeres folgt. 3. Ein kluger Feind ist besser als ein dummer Freund. Und 4. Sei niemals Nachbar des Wolfs und des Schakals.« Als der Schakal dies hörte, begriff er, dass es besser ist, das Weite zu suchen. Daher sprang der vom Rücken des Esels runter und wollte davonlaufen. Jedoch die Hunde im Dorf jagten ihm nach und töteten ihn. Diese Geschichte wurde in Anlehnung an Mars bon Nome aus der vorislamischen Zeit des Sassaniden wiedergegeben.
Heute lautet unser Sprichwort: Man nokere sultana, na nokere bademjan. Es war einmal ein König, der aß besonders gerne Auberginen, und so war sein Koch darum bemüht, jeder Speise auch etwas Auberginen beizufügen. Der König belohnte ihn ab und zu dafür. Solange sein Magen noch in Ordnung war, vertrug er die Auberginen gut. Aber mit zunehmendem Alter stellten sich allmählich Beschwerden ein. Der König konnte nicht mehr alles zu sich nehmen. Aber sein Appetit auf Auberginen hatte sich nicht gelegt. Alle wussten, dass Auberginen schwer verdaulich sind, und so versuchten sie unter allen möglichen Vorwänden, den König an andere Speisen zu gewöhnen. Es waren mehrere Monate vergangen, ohne dass der König seine geliebten Auberginen gegessen hätte. So ließ er seinen Koch und seine Hofleute kommen und sagte verärgert: »Meint ihr etwa, ich hätte nicht gemerkt, dass ihr mir seit längerer Zeit keine Auberginen mehr gibt? Ich will heute nichts anderes als Auberginen haben. Habt ihr verstanden?« Dann befahl er dem Koch, mehrere Speisen mit Auberginen zuzubereiten. Alles gute Zureden und die Vorträge über die Verdaulichkeit von Auberginen nützten nichts. Der Koch musste ab in die Küche und mehrere Speisen mit Auberginen zubereiten. Es war mittags und der Schah hatte lauter Auberginengerichte vor sich. Nachdem er so lange keine Auberginen mehr gegessen hatte, griff er hocherfreut kräftig zu. Zufrieden strich er sich nach dem Essen über den Bauch und sagte zu seinem Wesir: »Auberginen sind das Beste, was es auf der Welt zu essen gibt.« Der Wesir verbeugte sich und sagte: »Ihr habt recht, Majestät. Es gibt nichts auf der Welt, was besser schmeckt als Auberginen. Ihr solltet befehlen, alle Köche, die neue Auberginengerichte kennen, einzustellen.« Nach ein paar Stunden hatten die Auberginen ihre Wirkung getan. Dem König war schlecht. Sein Bauch war mächtig aufgebläht und begann zu schmerzen. Da rief er den Wesir und sagte: »Die Auberginen haben mir schlimm zugesetzt. Auberginen sind kein gutes Essen.« Der Wesir verbeugte sich und sagte: »Ihr habt recht, Majestät. Auberginen sind nicht gut. Sie sind schwer verdaulich und verursachen Magenschmerzen. Ihr solltet den Anbau von Auberginen verbieten, Majestät.« Mit dieser Antwort hatte der König nicht gerechnet und er rief erzürnt: »Schäm dich, du hast doch vor ein paar Stunden gesagt, wie gut Auberginen wären.« Da antwortete der Wesir: »Ja, das habe ich, aber ich bin ja nicht der Diener der Auberginen, so dass ich sie immer preise, ich bin euer Diener, Majestät. Was der König sagt, das bestätige ich. Wenn er sagt, dass Auberginen schlecht sind, dann habe ich viele Beweise dafür zur Hand, dass sie schlecht sind. Und wenn er sagt, sie seien gut, werde ich eine Stunde lang einen Vortrag darüber halten, wie gut Auberginen sind.« Seitdem benutzt man das Sprichwort: »Man nocere sultanam, na nocere bodemjan«, auf jemanden, der sich bei einem anderen einschmeicheln will, indem er grundlos bestätigt, was dieser sagt. Das Sprichwort bedeutet wörtlich: »Ich bin der Diener des Sultans und nicht der Diener der Auberginen.«
Meine Damen und Herren, wir laden Sie nun ein zu unserem heutigen Musikstück mit dem Titel »Karawan, Karawane«, gesungen von Shahram Nazeri.
Musik خوشتر ز بوی سنبل آمد چشم گیرم خیالت را در آغوشای عزیز سر از بسترم بوی گلایو بوی گلایو
Thank you.
دیگر مپرس از من نشان، که از دل نشانم میرود، که از دل نشانم
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Es folgt nun ein Beitrag unter dem Titel »Warum ist die kurdische Stimme bei den kommenden Präsidentschaftswahlen wichtig?« Das türkische Volk beobachtet die kurdische Abstimmung und wartet darauf, zu erfahren, wie die Entscheidung der kurdischen Opposition gegen die Regierung von Recep Tayyip Erdogan bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen 2023 aussehen wird. Angesichts der zunehmenden Währungs- und Wirtschaftskrise und der beispiellosen Zunahme der Armut und der Existenzprobleme des türkischen Volkes arbeiten Oppositionsparteien daran, die Entmachtung der Regierung von Recep Tayyip Erdogan zu beschleunigen. Führer der 6 türkischen Oppositionsparteien, der Vorsitzende der Republikanischen Volkspartei CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, die Vorsitzende der NİK-Partei, Gute Partei, İYİ-Parti, Meral Akşener, der Vorsitzende der Glückseligkeitspartei, Saadet, Tamel Karamollaoglu, der Vorsitzende der Demokratischen Partei DP, Gültekin Uysal, der Vorsitzende der Demokrasive Artilim Partisi, der war Ali Babacan, und der Vorsitzende der Zukunftspartei, Ahmet Davutoğlu, haben kürzlich wichtige Entscheidungen getroffen, um die Regierungspartei und die Person des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Ankara von der Macht zu entfernen. Ein Jahr vor der türkischen Präsidentschaftswahl sind die politischen Rivalitäten und Auseinandersetzungen zwischen der Regierung Erdoğan und ihren Gegnern eskaliert. In der Türkei stehen die Wahlen 2023 an und alle politischen Parteien bereiten sich auf einen großen Wahlkampf vor. Türkische Analysten glauben, dass die Regierungspartei zunehmend an Stimme verliert. Dennoch liegt die Koalitionsregierung von Recep Tayyip Erdoğan und Devlet Bahçeli, Vorsitzender der ultranationalistischen Partei MHP, laut jüngsten Umfragen trotz deutlicher Stimmenverluste und dem Verlust eines Teils ihrer gesellschaftlichen Basis noch immer Kopf an Kopf mit der Opposition. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sagte in seiner jüngsten öffentlichen Rede zu seinen Oppositionsparteien, dass die 6 Oppositionsparteien das Jahr 2024 nicht sehen würden. Aber laut Erdoğans Gegnern ist dies eine seiner ständigen Behauptungen, um seinen Rivalen zu schwächen. Erdoğan selbst weiß, dass beispiellose Armut und Inflation, die Ineffizienz seiner Wirtschaftsmannschaft sowie große Probleme wie die Kritik am Präsidialsystem und der praktische Abbau des Prinzips der Gewaltenteilung den Weg für eine historische Niederlage geebnet haben. Vor diesem Hintergrund beobachtet die Türkei die kurdische Abstimmung und wartet darauf zu erfahren, wie die kurdische Opposition bei den kommenden Wahlen abstimmen wird. Doch inzwischen wagen die 6 Oppositionsparteien in der Türkei, zum einen aus Angst, der Unterstützung des Terrorismus bezichtigt zu werden, keinen Freundschaftspakt mit der Demokratischen Volkspartei und können aber zum anderen ihre Stimme nicht ignorieren. Die Bedeutung dieses Wartens besteht darin, dass bei den letzten Kommunalwahlen die kurdische Stimme für Erdoğans Gegner in den 3 wichtigen Städten Ankara, Istanbul und Adana dazu führte, dass Erdoğan-Anhänger der Schlüssel zur Gemeinde dieser 3 wichtigen und strategischen Burgen verloren. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass sobald die Führer der türkisch-kurdischen Arbeiterpartei PKK und ihrer Satelliteninstitutionen Millionen kurdischer Familien erreichen, ihre Stimme erhalten, die in den türkischen Provinzen der Westtürkei und den kurdischen Provinzen der Süd- und Südosttürkei leben, ändert sich auch die Spielszene in der Türkei. Eine strategische Alternative. Erdoğans kurdische Gegner halten nur 10% der Gesamtstimmen der Türkei. Aber gerade das gleiche 10%-Votum bringt sie in eine Sonderstellung, so dass ihr goldenes Gewicht immer für den Wahlausgang maßgebend ist. Derzeit halten Erdoğan und MHP-Chef Devlet Bahçeli etwa 40% der Stimmen und Erdoğans 6 Oppositionsparteien ebenso fast 40% der türkischen Stimmen. Wenn also die Kurden zur Opposition gehen, wird es ihnen folglich einfach gelingen, die Regierung von Recep Tayyip Erdogan und Devlet Bahçeli für immer von der Macht zu verdrängen. Doch die Sache ist nicht so einfach. Tatsache ist, dass die 6 Parteien, die Erdogan ablehnen, aus Angst der Unterstützung des Terrorismus beschuldigt zu werden, es nicht wagen, sich der Demokratischen Volkspartei zu nähern und sich mit ihr zu verbinden. Die Demokratische Volkspartei HDP ist eine der legalen Parteien der Türkei und hält 60 der 600 Sitze im türkischen Parlament. Im Vergleich dazu hat die alte und einflussreiche Saadat-Partei nur einen Sitz im türkischen Parlament. Und in dieser Hinsicht ist die Bedeutung der Anzahl der Sitze kurdischer Politiker, die gegen Erdogan sind, nicht zu übersehen. Aber gleichzeitig kann man die einfache Tatsache nicht ignorieren, dass diese Partei keine politische Unabhängigkeit hat und in all ihren Entscheidungen und Handlungen vollständig den Anweisungen der PKK-Führung im Kandilgebirge unterliegt. Deshalb wird sie, obwohl sie 10% der Sitze im Parlament hat, praktisch boykottiert und isoliert und kann nichts tun. Es ist so weit, dass jedes Mal, wenn Vertreter der HDP-Partei im Parlament hinter das Podium treten, Dutzende anderer Parteivertreter auf den Tisch klopfen, Tod dem Terroristen skandieren und laufend verhindern, dass sie ihre Rede fortsetzen. Um die Opposition zu schwächen, verwenden Recep Tayyip Erdogan, Vorsitzender der AKP-Partei, und Devlet Bahçeli, Chef der ultranationalistischen Partei MHP, die in Partnerschaft und Zusammenarbeit die republikanische Koalition gebildet haben, immer den harten und beleidigenden Ausdruck »Koalition der Erniedrigung« anstelle des offiziellen Namens »Koalition der Nation« und behaupten, dass diese Koalition mit der Komplizenschaft der PKK-Gruppe und der inneren und äußeren Feinde der Türkei gebildet worden sei und dass sie deshalb die Türkei teilen und zerstören würde, wenn sie gewählt würde. Dies ist eine aber Wiederholung von Erdogans früherem Slogan, der behauptete, dass das Überleben der Türkei in Gefahr sei und das Land zerfallen werde, wenn die sensiblen Kommunen des Landes in die Hände der Opposition fielen. Obwohl die Warnungen und Behauptungen von Erdogan und seinem Verbündeten Bahçeli an Bedeutung verloren haben und das Überleben der Türkei nicht wirklich in Gefahr ist, jagt doch aber die großen Medien und der Presselandschaft unter dem Kommando dieser beiden Politiker den Führern der Oppositionsparteien Angst ein. Diese können deshalb den Kurden nicht offen und öffentlich Zugeständnisse machen und sich ihnen anschließen. Denn sie fürchten, damit einen Teil ihrer Anhänger zu verlieren. Um die Wahlen zu gewinnen, stehen Erdogans Oppositionsparteien daher vor einer wichtigen Herausforderung und einem Widerspruch. Wenn sie sich an die oppositionellen Kurden wenden, um ihre Stimme zu gewinnen und Erdogan und Bahçeli eine Niederlage aufzuzwingen, werden sie der Unterstützung des Terrorismus beschuldigt. Andererseits, wenn sie sich von den Kurden distanzieren, ist ihr Sieg doch nicht garantiert. Sie können dann bestenfalls mit einem kleinen napoleonischen Unterschied Erdogan verdrängen. Unterschiedliche Positionen der Nationenkoalition. Frau Meral Akşener, die Vorsitzende der NEK-Partei, Gute Partei, E-Parti, die als eine mächtige Anti-Erdogan-Politikerin viel Popularität erlangt hat, wurde kürzlich während einer Straßenrede erneut von Erdogans Anhängern attackiert. Bei einer der Kundgebungen schrie ein Erdogan-Anhänger Akşener an und sagte: »Warum kooperierst du mit der HDP? Weißt du nicht, dass sie Terroristen sind? Wie kann man mit Terroristen kooperieren? Akshana antwortete, ich sage ein für allemal, wir haben mit der HDP nichts zu tun, wir arbeiten mit ihnen nicht zusammen. Ali Babajan, Vorsitzender der Demokratie ve Atilim Partisi, der war, der zusammen mit Akshana als einer der 6 Führer der Koalition gegen Erdogan, Koalition der Nation, gilt, hielt kürzlich bei einer Iftar-Zeremonie in der kurdischen Stadt Diyarbakir eine Rede, die den Äußerungen von Akshana genau widersprach. Dort sagte Ali Babajan, wir singen nicht den trockenen und leeren Slogan der Brüderlichkeit. Mit farbigen Linien betonen wir gleiche Bürgerrechte. Gemeinsam werden wir eine wahrhaft demokratische Ordnung errichten. Gemeinsam werden wir eine freie, reiche und starke Türkei aufbauen. Babajan sagte, dass die Türkei alle Probleme mit Demokratie und guter Regierungsführung überwinden könne und fügte hinzu, in der allerjüngsten Vergangenheit haben wir Zeiten erlebt, wo die Waffen schwiegen und die Menschen mit großen Hoffnungen an den Frieden glaubten und auf den Frieden warteten. Wir müssen aus der Vergangenheit lernen. Wenn wir zurückblicken, sehen wir, dass Fehler gemacht wurden. Rechte, Gesetze und Freiheiten dürfen nicht ausgehandelt werden und das Recht sollte gegeben werden, fügt er hinzu. Das Recht sollte so anerkannt werden, wie es ist. Wir wissen sehr genau, was getan werden muss, um den Konflikt beizulegen. Er sagte, die Entscheidung der kurdischen Opposition gegen Erdogan bei den kommenden Wahlen ist eine der wichtigsten Variablen im Wahlkampf 2023. Sollten die Kurden in den letzten Monaten vor den kommenden Wahlen auf Geheiß der PKK-Führung für Erdogans Gegner stimmen, so ist die Niederlage der AKP und ultranationalistischen Partei MHP sicher. Jetzt müssen wir abwarten, welche Maßnahmen sich die AKP-Denkfabrik und der türkische nationale Geheimdienst MIT überlegen, um die große Niederlage der AK-Partei zu verhindern. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@parstoday.com und unsere Postanschrift in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.